Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er-ihm-Pronomina und heute soll es ein Auftakt geben zu einer speziellen Themenwoche. Nicht nur bei mir, denn wer in der letzten Folge, die ich mit Lars aufgenommen habe von Road to D&D, wer da reingehört hat, wird wahrscheinlich wissen, dass ich mit dem aktuellen Weg der Precons, die man zu jedem Set so kaufen kann, nicht so richtig happy bin, was das Thema Einsteigerfreundlichkeit angeht. Und ich hatte das schon vor längerer Zeit als Idee, einfach mal für jede einzelne Farbe ein Precon zu bauen. Eine Art Deck, was man einfach jemanden, der zum allerersten Mal vielleicht Magic, aber auch vor allen Dingen Commander spielt, in die Hand geben kann und sagen kann, so, hab Spaß. Da ich das Ganze nicht alleine wuppen kann, habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Dazu aber gleich noch mal mehr. Vorher natürlich die üblichen Sachen. Wenn euch das gefällt, was ich hier veranstalte, würde ich mich natürlich über jedwede Form von Interaktion freuen. Kommt auf den Discord-Server der Podriders. Den Link findet ihr in den Shownotes. Kommt zu, folgt mir gerne bei Instagram. Schreibt mir da gerne Privatnachrichten. Die müssten offen sein. Ansonsten findet man das hier ja auf jeder Plattform, wie Apple Podcasts oder Spotify. Da würde ich mich natürlich auch über Bewertungen und Interaktion immer wieder freuen. So, die Grundidee habe ich eben gerade erläutert. Ich finde, aktuell sind Precons ein bisschen zu komplex dafür, dass es für viele, viele Leute eben der Einstieg ist. Nur die allerwenigsten sind so dumm wie ich und setzen sich hin und sagen, so, als allererstes baue ich ein eigenes Deck. Dementsprechend wollte ich mal eine Auswahl sozusagen an 5 Decks generieren, die man Leuten einfach in die Hand geben kann, um zu sagen, das spielst du jetzt, alles, was du brauchst, steht auf den Karten, das passt schon. Das wäre für 5 Wochen Content gewesen, allerdings wäre das wahrscheinlich für euch auch auf die Dauer ein bisschen langweilig. Dementsprechend habe ich mir Unterstützung geholt. Und insgesamt haben nun 5 Content-CreatorInnen 5 Decks gebaut in den jeweiligen Farben. Als Rahmenbedingung hatte ich gesteckt, wir haben bei Discord haben wir einen kurzen Chat aufgemacht, dass jeder ein eigenes Deck brut, ein Molo-Color Starter Deck. Das war mein Wording. Möglich einsteigerinnenfreundlich, soll die grobe Identität der Farbe hervorheben, keine absurden Kombos und eben straightforward. Als Budget hatte ich gesetzt 35 Euro mit allen Karten, sprich auch Länder. Deswegen auch so ein bisschen der Fokus auf Monocolored. Einfach damit Leute, die wenig mit Magic bisher Mut hatten, wissen, okay, die Farbe macht das hier. Und man braucht jetzt nicht irgendwie viel Geld ausgeben, um eine brutal starke Mana-Base zu bauen. Weil man kommt einfach mit Standardländern sehr, 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 sehr gut hin und sehr weit auch. Neben mir, und ich hoffe, ich kriege jetzt die Reihenfolge hin, denn es gibt ja durchaus einen Grund, warum wir die Release-Reihenfolge so gewählt haben. Ich habe mich um das Mono-Weiße Deck gekümmert. Dann haben wir noch Shinies Command. Der gute Patrick hat sich um das blaue Deck gekümmert. Tobi von Elder Demon Highlander hat das schwarze Deck gebraut. Alex von der Commander-Schmiede hat sich um Rot gekümmert. Und Jakob von Mana Entzug hat das grüne Deck gebaut. Ihr findet die Decks dann im Laufe der Woche bei den jeweiligen Creatoren. Ich werde natürlich versuchen, auch das alles zu verlinken. Nur seht es mir nach, wenn ich es vielleicht mal vergesse. Ganz wichtig vielleicht noch. Shiny als Podcast, Elder Demon Highlander als Video auf YouTube. Dann Alex auf Instagram und Jakob, Mana-Entzug, dann, er macht ja immer noch beides, also YouTube und als Podcast. Ich bin sehr gespannt, ich kenne die Decks, bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und schaut doch dann gerne mal bei den Leuten vorbei. Aber natürlich erst, nachdem ihr gehört habt, was ich mit Mono Weiß angefangen habe. Ich war der Letzte, der das Thema sich ausgesucht hat, damit wir uns nicht auf mögliche Art und Weise doppeln. Und dementsprechend habe ich mich rangemacht und habe ein mono-weißes Go-White-Deck gebaut. Sprich, ein Deck, was darauf ausgelegt ist, möglichst viele Token zu bauen. Als Commander habe ich ausgewählt Alan Harbury's Busybody und Inspiring Leader als Background. Der Grund dafür ist relativ einfach. Alan Harbury's kostet 4 Mana, ist eine 2-4er und hat als Fähigkeit, dass man sie tappen kann und sich die obersten X-Karten der Bibliothek anschaut, wobei X gleich die Nummer an Token ist, die wir in diesem Zug gemacht haben. Eine Karte davon darf man auf die Hand nehmen und der Rest geht unter die Bibliothek in einer beliebigen Reihenfolge. Und Inspiring Leader sagt einfach nur, dass unsere andere Commander, also Alan in diesem Fall, eine zusätzliche Fähigkeit hat. Die sagt nämlich, Kreaturentoken, die wir kontrollieren, kriegen +2/+2. Wir haben hier jetzt 2 Payoffs in der Command Zone. Das heißt, im Grunde genommen läuft das Deck auch hervorragend, ohne dass diese beiden Karten draußen sind. Aber wenn sie halt da sind, dann läuft das Deck noch mal ein bisschen smoother und ein bisschen schneller. Bei Alan ist einfach der Vorteil, dass je nachdem, wie viele Token wir bauen, sie uns eine Menge Karten sehen lässt und wir davon uns die beste aussuchen dürfen. Im schlimmsten Fall sollte es in diesem Deck so sein, dass Alan uns einfach auf Tab eine Karte zieht. Und das nimmt man, glaube ich, gerne mal mit. Und Inspiring Leader ist dann ein hervorragender Finisher. Ich unterschätze, habe in dem Up der Adrian-Deck, was ich ein paar Mal gespielt habe, habe ich es immer wieder unterschätzt, wie krass es ist, wenn man aus 1-1ern, die man da jetzt rumfliegen hat, plötzlich 3-3er macht. Und das kann die Karte eben enorm gut. Und dementsprechend haben wir hier so einen One-Two-Punch. Wir haben Card-Draw und wir haben eine Art Finisher in der Kommandozone. Kommen wir dann zu den Karten im Deck. Und zwar das Allerwichtigste, Token-Generatoren. Ich habe erstmal versucht, so viel wie möglich auf Instant Speed zu spielen. Sprich, zu sagen, okay, unsere Gegner machen was, wir können aber unser Mana offen halten und dann mit dem Mana, was wir haben, ganz viele Token generieren und damit vielleicht sogar schon in unserer Runde angreifen. Deswegen ist mit die beste Karte eigentlich, die man sich in diesem Fall vorstellen kann, Call the Copper Coats. 2 farblose, ein weißes. Man macht X11 weiße Mensch-Soldaten-Kreaturen-Token, wobei X gleich die Nummer an Kreaturen ist, die diese Person kontrollieren. Die Karte hat aber auch Strife. Die kostet ein farbloses und ein weißes mehr für jedes Ziel, was man außerhalb des ersten bestimmt. Das heißt, 3 Mana für den ersten Gegner, 5 Mana, wenn man noch einen zweiten Gegner mitnimmt und 7 Mana, wenn man alle 3 mitnimmt. Dafür hat man aber allerdings auch sehr schnell auf einmal ein Board. Eine Karte, die ich sehr wenig sehe, die ich aber ziemlich geil finde, ist Release to Memory. Ich müsste mal gucken, ob ich die auch noch irgendwo reinschmeiße. 3 farblose, ein weißes, instant. Man schickt den Friedhof eines Gegners, einer Gegnerin ins Exil. Und für jede Kreaturenkarte, die so ins Exil geschickt wurde, macht man 1/1 farblosen Spirit-Kreaturen-Token. Man braucht immer so ein bisschen Graveyard-Hate. Im Idealfall, auch wenn ich das als jemand, der sehr, sehr gerne Friedhofsdecks spielt, immer nicht unbedingt gut heiße. Aber Release to Memory arbeitet da wunderbar gegen diese Strategien und belohnt euch sogar mit einem wahrscheinlich gar nicht so kleinen Board. Ansonsten haben wir dann noch, wenn man wirklich sehr viel Mana übrig hat, ein White Sun's Zenith. 3 weiße und X für ein Instant. Man macht X22 weiße Katzenkreaturen-Token und dann wird die Karte, dieser Zauberspruch, wieder zurück in die Bibliothek gemischt. Es ging jetzt natürlich nicht nur auf Instant Speed, dafür sind die Karten Mana-technisch ein bisschen zu teuer und effektiv auch, ja, kann man ruhig sagen, nicht unbedingt gut genug. Deswegen hat man noch so Kram wie Battle Screech. 2 farblose, 2 weiße für eine Hexerei. Man macht 2/1/1 weiße Bird-Kreaturen-Token mit Fliegen. Und als Flashback, das heißt, wir können sie aus dem Friedhof spielen, können wir 3 ungetappte weiße Kreaturen kontrollieren, die wir eigentlich immer in irgendeiner Form und Weise haben sollten. Dann eine Karte, die in diesem Deck natürlich hervorragend funktioniert, ist Spectral Possession. Eine Hexerei, die 3/1/1 weiße Spirit-Kreaturen-Token, also Geister-Kreaturen-Token, mit fliegend aufs Spielfeld bringt. Und sie kostet entweder 3 weiße oder 2 farblose. Das ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Jedes Mana-Symbol ist zweigeteilt bei dieser Karte mit 2 farblose und einem weißen Symbol. Effektiv besagt das, wir können drei Weiße bezahlen und diese Karte sprechen oder 2, 4, 6 Mana einer beliebigen Farbe. Und das kann man aber auch mischen, wie man möchte. In diesem Deck ist es einfach nur wichtig, dass ihr 3 Weißes bezahlen könnt und 3-1-1er bekommt, was eine ganz gute Rate ist. Und ansonsten in sowas ist natürlich auch immer Increasing Devotion Klassiker. 3 Farblose, 2 Weiße. Man macht 5-1-1 Weiße Mensch-Kreaturen-Token. Außer man spielt die Karte aus dem Friedhof. Sie hat nämlich Flashback für 7 Farblose und 2 Weiße, also 9 Mana. Da macht man 10 von diesen Token. Was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, auch wenn ich im Budget geblieben bin, eine Sache solltet ihr, wenn ihr dieses Deck selbst zusammenwerft, vielleicht mitnehmen. Und zwar sind das so wiederverwertbare Token, also Kram, auf dem ihr irgendwie zeichnen könnt oder malen könnt und sagen, hier, das ist jetzt das. Denn ich scroll mal eben runter bei Moxfeed. Den Link zu der Deckliste findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Es sind 25 unterschiedliche Token. Die alle da zu haben, könnte ein bisschen schwierig werden. Aber dementsprechend versucht lieber mal, irgendwas da zu haben, auf dem ihr malen könnt. Das funktioniert besser. Das meiste des Budgets ging tatsächlich für die Kategorie der Drawspells rauf. Denn diejenigen, die länger in Magic wissen oder im EDH unterwegs sind, wissen, dass Weiß sehr, sehr, sehr viel Hilfe in letzter Zeit bekommen hat. Das bedeutet aber auch, dass die Karten ziemlich gut sind und dementsprechend nicht unbedingt günstig. Moxfield zeigt mir hier so die unterschiedlichen Dinge an, die unterschiedlichen Budgets für die verschiedenen Kategorien, die ich mir so aufgebaut habe. Token, das, was das Wichtigste ist, ist so 11,26 €. Bei Draw sind wir bei 19,74 €. Wenn man nach Kartenmarketpreisen geht, das benutzt Moxfield, glaube ich. Und natürlich gibt es auch Überschneidungen, aber das ist halt schon ein krasser Unterschied. Es gibt Klassiker wie Cut a Deal oder Endless Atlas. Die kann wahrscheinlich jetzt sehr gleich. Endless Atlas, irgendwie so. Die man eigentlich, die ich persönlich zumindest, in jedem weißen Deck spielt. Ansonsten haben wir noch so Kram wie Idol of Oblivion, 2 Farblose für ein Artefakt. Man kann es tappen und eine Karte ziehen, aber das darf man nur machen, wenn man Token in diesem Zug gemacht hat. Es hat auch noch, man kann für 8 Mana und das Opfern 10-10 farblosen Eldrazi machen. Das ist aber hier relativ unwichtig. Dann haben wir noch Rumor Gatherer, Welcoming Vampire, Tokasia's Welcome und Staff of the Storyteller. Alles Karten, die in irgendeiner Form und Weise uns Karten ziehen, wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, beziehungsweise wir ein Token machen. Der Rumor Gatherer hat das als Allianzfähigkeit. Tokasia's Welcome und Welcoming Vampire ziehen eine Karte, wenn eine Kreatur mit Mana Value 3 oder Stärke 2 ins Spiel kommt, aber nur einmal pro Zug. Und Staff of the Storyteller kriegt eine Marke, immer wenn wir einen Token machen, ein oder mehr Token, wichtig. Und für ein weißes und eine Marke runternehmen tappen, können wir eine Karte ziehen. Ein kleiner, lustiger Trick, den wir haben können, ist die Karte Oblation. Das ist bekannterweise eine der Karten, die ich ganz, ganz lange hatte, als ich mit Magic angefangen hatte und nie wusste, was soll die Scheiße eigentlich. Für 2 Farblose, ein weißes, ein Instant. Der Besitzer eines Nichtland-Permanents mischt diese Karte zurück in die Bibliothek und zieht 2 Karten. Witzigerweise kann man damit was loswerden, was man sonst nicht los wird in dieser Form und Weise, wobei wir genügend Interaktion spielen. Und 2 Karten ist schon ein hoher Preis dafür. Das muss also irgendwie, wenn jemand eine Combo spielt oder so, dann kann man die, glaube ich, mal rauspfeffern. Allerdings, viel cooler ist es, wenn man sagt, okay, für 3 Mana opfere ich jetzt einen 1-1-Soldaten, der eh nichts tut und darf dafür 2 Karten ziehen. Im Endeffekt ist es genau das. Dann eine Karte, bei der ich sehr, sehr lange überlegt habe, ob ich sie mit reinnehme. Denn die geht so ein bisschen gegen meine Philosophie, was die Einsteigerfreundlichkeit angeht. Da kommen wir gegen Ende auch noch mal zu. Auf eine Karte, aber das ist Smuggler's Share. Ich finde es schön, dass die Karte so günstig geworden ist, weil sie hatte einen ziemlich krassen Hype. 2 Farblose, ein Weißes für eine Verzauberung. Am Anfang jedes Endsteps, und das ist das Wichtige. Ziehen wir eine Karte für jeden Gegner, der 2 oder mehr Karten in diesem Zug gezogen hat, machen Treasure Token für jeden Gegner, der 2 oder mehr Länder in diesem Zug unter die eigene Kontrolle ins Spielfeld bekommen hat. Das Problem an der Karte ist, ihr müsst in jedem Zug aufpassen, was eure Gegner machen, beziehungsweise haben sie 2 Karten gezogen und haben sie 2 oder mehr Länder ins Spiel gebracht. Dann, und das ist halt eine Sache, die bei EinsteigerInnen vielleicht nicht immer so gegeben ist. Man vergisst vielleicht mal den einen oder anderen Trigger, aber das ist vielleicht dann auch eine gute Karte, um zu lernen, okay, ich muss da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Und zu guter Letzt Firemane Commando und wo ist es? Chivalric Alliance. Das eine ist eine Kreatur, das andere ist ein Enchantment, die im Grunde genommen ist beide genau das gleiche sagen. Denn wenn wir zwei oder mehr Kreaturen angreifen, ziehen wir eine Karte. Firemane Commando sagt das sogar auch noch für eure Gegner, wenn sie nicht uns angreifen. Was so eine kleine Art von Anregung ist, woanders hinzugucken. Chivalric Alliance ist tatsächlich auch die Karte, die das meiste an Budget auffrisst. Dazu später noch mal kurz mehr. Sie hat nämlich noch einen schönen Effekt. Und deswegen habe ich sie drin gelassen, weil sie musste rein. Zwei farblose, eine Karte abschmeißen. Wir machen 2/2 weißen und blauen Night-Kreaturen-Token mit Vigilance. Also es ist gleichzeitig Card-Draw und ein Token-Generator. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Deck ich die Karte habe. Aber ich habe sie mir damals gekauft. Und die ist wirklich fantastisch. Ich glaube, sie ist im Giada-Deck. Zum Thema Interaktion spielen wir Klassiker bzw. neue Klassiker wie Contraband Livestock oder Bovine Intervention, halt Karten, die uns Sachen ins Exil schicken lassen oder zerstören und die Gegner kriegen dann einen kleinen Token dafür. Können wir theoretisch auch unsere Sachen anwenden, wenn irgendwas zerstört werden sollte durch ein Single Target Removal, können wir daraus immer noch Sachen ziehen für uns. Dann haben wir Charge of the Mites oder Kabira Takedown, zwei Karten, die Schaden machen in Höhe der Kreaturen, die wir kontrollieren. Charge of the Mites gibt uns auch noch Token dazu oder kann uns Token geben. Und als Board Wipes spielen wir sowas wie Ostia Command oder Hour of Reckoning. Halt Karten, bei denen wir sagen können, okay, unsere Token bleiben theoretisch. Ostia Command ist hier natürlich fantastisch, weil wir uns aussuchen können, was weggewiped wird. Und ich bin sehr froh, dass sie ganz häufig reprintet wurde in letzter Zeit. Kostet nur noch weniger als 1 Euro, ist Elsbeth, Sun's Champion. 4 farblose, 2 weiße, 4 Loyalitäts-Planeswalker. Und +1, wir machen 3/1 weiße Soldaten. Das ist natürlich genau das, was wir wollen. -3, man zerstört alle Kreaturen mit Stärke 4 oder größer. Und auch das ist ja eine Sache, die wir wollen. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, denn um das Spiel zu gewinnen, können wir nicht nur mit 1/1 rumhauen. Dazu gleich noch mal kurz mehr. Vorher noch einmal die Ramp-Kategorie, da habe ich jetzt nichts allzu Spannendes. Gute 2 Mana-Rocks, beziehungsweise auch einen Sol-Ring. Eine Commander-Sphere, die man gerne mitnimmt. Und Wand of the World Soul. 2 farblose, ein weißes, kommt getappt rein. Ist ein Artefakt, kann für ein weißes tappen, kann aber auch sagen, tappen. Und der nächste Spruch, den wir sprechen, hat Convoke. Das heißt, wir dürfen eine beliebige Anzahl an Kreaturen tappen, um die sozusagen als Mana zu benutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Path to Exile ist in diesem Deck, convoken würden, müssen wir dann eine weiße Kreatur tappen. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil dann kann man auch einfach den Wand nehmen. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und eine Karte, bei der ich mich gewundert habe, dass sie über 1 Euro kostet. Heraldic Banner. 3 farblose für ein Artefakt, dass, wenn es reinkommt, wählt man eine Farbe. In diesem Fall natürlich weiß. Man kann einen Mana dieser Farbe machen, aber auch cool, Kreaturen, die wir kontrollieren, der besagten Farbe, kriegen +1/+0. Und das ist dann die Art, wie wir gewinnen. Wir haben Anthem-Effekte. Wir spielen Kram wie Intangible Virtue. Sagt einfach nur, Kreaturentoken kriegen +1/+1 und Vigilance als Enchantment für ein farblos, ein weißes. Glorious Anthem, auch ein Enchantment, ein farblos, ein weißes. Alle Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1. Dann Mirror Entity. Ist auch eine ziemlich witzige Karte. 2 farblose, ein weißes, 1/1. Hat alle Kreaturentypen, ist ein Shapeshifter. Besagt X, bis zum Ende des Zuges kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, Basis, Power und Toughness XX und haben alle Kreaturentypen. Das heißt, wenn wir Mirror Entity als Art Finisher spielen, können wir alle unsere Token auf so viel Mana pumpen, wie wir eben offen haben. Und damit irgendwo richtig schön reinorgeln. Weil es noch irgendwo Blocker sind, haben wir ein Bond of a Disciple, was ich auch eine coole Karte finde irgendwie. 4 farblose, ein weißes, Hexerei. Alle Kreaturen unserer Gegner werden getappt und unsere Kreaturen kriegen Lifelink bis zum Ende des Zuges. Und die Karte, bei der ich mir unsicher war, ähnlich wie bei Smuggler's Share, ist Felidar Retreat. 3 farblose, ein weißes, Verzauberung, Landfall. Immer wenn ein Land unter unsere Kontrolle ins Spielfeld kommt, können wir entweder einen 2/2 weißen Kreaturentoken bauen oder einen 1/1-Counter auf jede Kreatur legen, die wir kontrollieren und die kriegen Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, weil das ist einer dieser Karten, die das Spielfeld irgendwann sehr unübersichtlich machen, weil ihr dann aufpassen müsst, okay, welche Kreaturen haben jetzt wie viele 1/1-Counter, was ist gerade erst reingekommen, womit kann ich angreifen und so weiter und so fort. Und das kann durchaus kompliziert werden, ist aber nicht so schlimm wie bei anderen Sachen, die, zu denen ich gleich noch kommen werde, bei den Notable Exclusions, also die Karten, die ich extra rausgelassen habe. Aber Felidar Retreat ist ein belohnt uns dafür, einfach das Spiel zu spielen und macht genau das, was wir machen wollen, auf beiden Achsen. Dementsprechend dachte ich mir, passt das schon. Es gibt noch einen Special Shoutout, und zwar habe ich es geschafft, eine meiner absoluten Lieblingskarten aller Zeiten ins Deck zu packen. Das ist der Windturmang-Erlöser. Gast Cloak Savior. 4 farblose und weißes 3/4 fliegt. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, geblockt wird, können wir sie enttappen und aus dem Kampf entfernen. Der sorgt dafür, dass wir einfach mit unseren Kreaturen sinnlos angreifen können. Und wenn sie dann irgendwie geblockt werden, sagt der Savior, okay, dann nehmen wir sie jetzt aus dem Kampf. Und die Karten, die nicht geblockt werden, machen halt ihren Schaden. Das ist ein sehr fantastisches Protection-Piece, wie ich finde, und eine Karte, die auch sehr gut darin ist, beizubringen, wie so eine Kampfphase funktioniert und wie man vielleicht auch einfach mit seine Gegner überraschen kann. Weil das ist eine Karte, die wird nicht häufig gespielt. Dann kommen wir jetzt zu dem spannenderen Teil vielleicht für manche, nämlich den Notable Exclusions, also Karten, die ich extra rausgenommen habe. Da hätten wir zum Beispiel Karten wie Rosie Cotton. 2 farblose und weißes 1/1er. Wenn sie ins Spielfeld kommen, machen wir einen Food-Token. Und immer wenn wir einen Token machen, dürfen wir einen 1/1-Counter auf eine Kreatur legen, die nicht Rosie ist. Ähnliche Argumentation wie bei Felidar Retreat. Es wird halt irgendwann enorm unübersichtlich, um zu gucken, okay, wo lege ich jetzt den 1/1-Counter hin? Wie verteile ich das? Und die macht das Spiel, glaube ich, einfach in dieser Art von Deck sehr pomadig. Ähnliches Cathar's Crusade. Die Leute, die länger zuhören, wissen, dass ich diese Karte nicht mag. Einfach weil immer, wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, kriegen alle anderen Kreaturen 1/1-Counter oder alle Kreaturen. Und das macht das Ganze sehr unübersichtlich. Man hat keine Ahnung, wo jetzt wie viele drauf sind. Soul-Sister-Effekte habe ich extra ausgelassen. Also Karten, die besagen, immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, bekommt ihr ein Leben. Liegt daran, dass selbst erfahrene SpielerInnen diese Effekte bzw. diese Trigger gerne mal vergessen. Und damit haben wir mit Smuggler's Share schon eine Karte genug. Es wäre gut in diesem Deck wahrscheinlich, vielleicht auch was für ein Upgrade, aber erstmal würde ich da die Finger von lassen. Und eine andere Karte, die ich extra rausgelassen habe, ist der Defiler of Faith. Der immer, wenn wir einen weißen Permanent spielen, uns einen 1/1-Token gibt. Und wir können auch phyrexianisches Mana bezahlen, um Permanent zu spielen. Davon haben wir nicht so viele. Wir haben 9 Enchantments und 7 Kreaturen. Und noch 14 Artefakte, von denen 3 ein weißes Pip haben. Also das meiste läuft über Sorceries und Instants und dementsprechend würde er nicht so wirklich viel bringen. Wenn ihr das Deck jetzt gespielt habt und sagt, das ist cool, das macht Spaß, was kann ich denn für Karten noch hinzupacken? Ich werde jetzt nicht genauer darauf eingehen, was die alle machen. Aber Sachen, für die ich keinen Platz im Budget hatte, sind zum Beispiel die Halo Fountain, die Kreaturen ertappen kann, was mit unserer Commanderin, die er tappt für ihre Fähigkeit, ziemlich cool ist. Oder Benny Brax, den hatte ich lange drin, aber am Ende war die Chivalric Alliance die bessere Card-Draw-Karte. Um mehr Token zu machen, hat man natürlich sowas wie Anointed Procession, Mondrak Glory Dominus oder Oja Tuck. Halt Karten, die unsere Token verdoppeln bzw. verdreifachen. Adelin ist eine fantastische Karte, die uns, sobald wir eine Person angreifen, ganz viele angreifende Token bietet. Illustrious Wonderglyph gibt uns in jedem Upkeep einen Token und die werden dann auch irgendwann noch mal stärker. Und eine Karte, die habe ich jetzt in Klammern gesetzt, denn die ist auch ein bisschen der Grund oder einer der Auslöser für dieses Projekt ist der Charismatic Conqueror, der im Grunde genommen sagt, die Sachen eurer Gegner kommen getappt rein, außer sie geben euch einen Vampir-Token. Das Ganze ein bisschen komplizierter. Und da immer drauf zu achten, ist wirklich anstrengend, aber die ist auch einfach saustark, die Karte. Kostet auch nur 2 Mana. Und wenn ihr noch irgendwelche Finisher oder Lord-Effekte braucht, könnt ihr zum Beispiel Elishnorn Grand Cenobite nehmen. Moonshaker Cavalry ist der weiße Craterhoof. Oder eine Karte, die ich auch sehr, sehr gerne mag, ist ist der Engel der Erfindung. Angel of Invention ist Flying Vigilance Lifelinker 2/1er, der uns 2 Token gibt oder mit 2/1/1 mal ins Spiel kommt und einfach eine Anthem auf sich hat. Ist ein straight up bessere Glorious Anthem. Aber hey, manchmal muss man Budget Cuts machen. Und bei dem Thema sind wir jetzt. Denn ich habe das Ganze natürlich wie immer bei diesen Budget Decks durch den Shopping Wizard bei Card Market gejagt. Wer noch nicht hier war, ich versuche immer auf Deutsch und Englisch zu kaufen, also Deutsch oder Englisch, und mindestens Zustand ist Plate. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich. Artikel-Value 34,30 Euro, also ganz genau an der Grenze. Mit den Shipping-Kosten sind wir irgendwo bei 46 Euro. Ich bin also ziemlich happy damit. Wenn ihr diese Karten schon zu Hause habt oder ein, zwei Sachen austauscht, dann könnt ihr die Shipping-Kosten auch nochmal ordentlich runterdrücken. Die teuersten Karten sind nicht überraschend. Es ist Chivalric Alliance mit 5,75 Euro. Also dafür, dass sie in einem noch nicht so jungen Precon war, ist es schon gar nicht so wenig. Turcagious Welcome kostet 3,74 Euro und Staff of the Storyteller 2,74 Euro. Das war das Deck. Das war die Decktech. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, kommentiert Anregungen. Welche Karten hättet ihr vielleicht anders gewählt? Wie gesagt, die Deckliste findet ihr in den Shownotes. Ich werde natürlich auch die allen anderen verlinken, die anderen Leute. Und da bin ich gespannt, was ihr zu deren Decks sagt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt noch eine gute Zeit.